SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Norbert Nachtweih bei uns in SWR 1 Leute. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Fußballfans, die kennen Sie. Sie sind erfolgreich gewesen in der DDR-Oberliga bei Eintracht Frankfurt und bei Bayern München. Welche Bedeutung hat denn Fußball oder hatte Fußball in Ihrem Leben?
Naja, Fußball wird immer eine große Bedeutung in meinem Leben haben, weil ich bin ja, abgesehen von meiner Karriere als Spieler, bin ich ja jetzt schon wieder 20 Jahre in der Fußballschule mit dem Charlie Körbel bei Eintracht Frankfurt und das wird mein Leben immer bestimmen.
Wie groß ist der Anteil? Wie viel Zeit in der Woche verbringen Sie mit Fußball?
90%.
Und womit immer noch, die immer restlichen noch? 10?
Mit der restlichen 10 gehe ich mit meinem Rudi spazieren, das ist unser Dackel.
Ja.
Und der braucht natürlich auch Zuneigung.
Wie gucken Sie denn jetzt auf den Fußball? Poldi hat ja neulich sein Abschiedsspiel in Köln gegeben, kommt insgesamt auf 431 Ligaspiele und Wettbewerbe laut Statistik. Bei Ihnen waren es mehr als 490 allein. Bundesligaspiele, DFB, Europapokal, noch dann 50 Partien beim AC Cannes. Gehen Sie da manche Spiele manchmal im Kopf noch durch? Wie ist es?
Ja, an manche Spiele denkt man dann immer noch mal zurück. Aber größtenteils hakt man das ab, man braucht mal irgendwann mal Ruhe. Vor allen Dingen sehne ich mich nach den Klassenspielen, wenn ich mal so schlechte Bundesligaspiele sehe. Ja? Ich bin jetzt nicht mehr dieser Mann, der jedes Mal ins Stadion fährt und so weiter. Ich gucke mir lieber die Spiele von zu Hause an und wenn es mal nicht klappt, dann gucke ich mir eine Sendung beim SWR an oder irgend sowas.
Und wenn Sie sagen,
Natursendung.
Ja, wenn Sie sagen, schlechte Bundesligaspiele, was macht für Sie ein richtig gutes Spiel aus?
Na, erstmal müssen wir jetzt versuchen, mal das System wieder zu ändern. Diese Kleinspielerei mit dem Torwart von hinten raus hat mich brutal genervt. Das war mal ein Anfang und das wollten sie auch auf die Jugend übertragen, bringt aber nichts. Ich mag lieber schöne diagonale Wechsel, Zweikämpfe, Dribblings von außen, 1-gegen-1 zur Grundlinie, Rückpass in der Mitte, Kopfballduelle, so ein richtig klassisches, nicht dieses Einschlafmodell, zurückspielen, Torwart unter Druck setzen, Fehlpässe liefern, Tore kriegen. Da freue ich mich immer, wenn ein Torwart angespielt wird und der schlägt nebendran oder spielt sein Mitspieler schlecht an. Also wieder der Ursprung, wie wir früher gespielt haben, Fighten.
Woran liegt das denn, dass das Fighten so wenig geworden ist, Ihrer Meinung nach?
Naja, die wollten eine Spielweise nachahmen, die erfolgreich war, zum Beispiel bei den Spaniern, die haben das beherrscht. Das wollten sie alle nachmachen, können wir aber nicht. Das liegt uns total fern. Deutscher Fußball bedeutet Zweikämpfe annehmen, 1-gegen-1 spielen. Über die Einzelleistung zum Teamwork. Ja. Mhm. Und die Spanier, die hatten ja mal dieses Modell auch bei Barcelona, dieses Tiki-Taki oder wie es heißt, ja. So Kurzballspiel. Aber das können wir nicht.
So ein Abschiedsspiel wie bei Poldi, haben Sie das verfolgt?
Habe ich nicht. Ich habe es nur in der Zeitung gelesen. Das hat er verdient. Ja. Ist ja eine Figur.
Ja, eine richtige Type, ne? Wie Sie es eben auch sind. Dann andere Fußballnachricht jetzt. Jürgen Klopp wird Fußballchef bei Red Bull. Eigentlich wollte er ja ein Jahr Pause machen. Wie gucken Sie da drauf?
Kann ich nicht beurteilen. Mich hat es selbst überrascht. Ja, weil ich meine, abgesehen von seiner Begeisterung, die der da in Liverpool rübergebracht hat, er hat natürlich auch dementsprechend auch ausgesehen. Er hat ein bisschen verbraucht ausgesehen, wenn man ehrlich ist. Und das kam dann zurück. Er hat es gemerkt. Deswegen umso überraschender, dass er da jetzt wieder einsteigt. Hat mich gewundert.
Ja. Ihr Karriereende kam dann relativ plötzlich. 96 war das. Wie ist das, wenn es gar nicht so gleich klar ist, wie es dann weitergeht? Wie fühlte sich das damals an?
Ach, das war jetzt gar nicht so schwer. Ich war ja in Mannheim noch. Im Dezember habe ich meinen A-Schein gemacht und da habe ich gesagt, na gut, du wirst jetzt 39. Ich war noch fit, ich hätte noch spielen können. Dann kam der Klaus Schlappner als Trainer und da habe ich gesagt, ach Gott, soll ich jetzt noch mit dem Klaus da zusammen machen? Und habe meinen A-Schein gemacht und wollte eben in Trainerberuf mal einsteigen. Habe ich auch mal kurzfristig gemacht. Und da habe ich mir gedacht, die Zeit ist gekommen, jetzt kannst du auf Wiedersehen sagen. Das war jetzt nicht, natürlich habe ich es danach noch intensiver verfolgt. Ja. Aber das lässt, wie gesagt, immer peu à peu bisschen nach.
Norbert Nacht war es bei uns in SWR1 Leute. Ihre Flucht damals bei einem Fußball-Länderspiel der U21 in der Türkei. 76 gilt als erste Republik Flucht eines DDR-Profifußballers in den Westen. Wie fiel denn damals, als Sie bei diesem Spiel waren, die Entscheidung, jetzt machen wir rüber?
Das war mehr oder weniger zufällig, weil wir haben ja da gespielt in Bursa, im asiatischen Teil. Und nach dem Spielabend im Hotel, erste Etage, war so eine Bar, da konnten wir noch so ein Abschlussgetränk nehmen, uns noch mal ein bisschen aufhalten. Ich glaube, Bettruhe war 23 Uhr dann angesetzt. Und mein damaliger Kamerad von Halle, Jürgen Pahl, der hat sich immer mit einem unterhalten. Der saß an der Bar. Und ich bin immer zu den Spielern hin, mal da, und da bin ich zum Jürgen. Und das habe ich dann mitgekriegt, es waren Amerikaner. Wie die sich unterhalten haben, mein Englisch war, oder ich hatte überhaupt kein Englisch, das war eine Freistunde. Das war rein Pflicht, wir hatten doch Russisch. Pflicht.
Ja, ja.
Und dann bin ich wieder weg, dann bin ich wieder hin und die wurden immer intensiver und alles drum und dran. Und dann war es dann kurz nach 11 sogar und da kam unsere Delegation runter und die haben uns gleich mit dem Finger gezeigt, sofort aufs Zimmer und das kostet.
Ja.
Und das hat der Amerikaner mitgekriegt und dann hat er uns seine Zimmernummer gezeigt und da haben wir uns mit dem getroffen. Kurzfassung, 1:30 nachts bei ihm auf dem Zimmer, was getrunken, Plan gemacht, weil der ist am nächsten Tag mit seiner Reisegruppe auch nach Istanbul und wir auch und wollten uns dann mit ihm treffen. Das haben wir dann auch gemacht.
Und dieser Plan sah konkret wie aus?
Ja, wir hatten ja 2 Stunden Zeit, uns noch das restliche kleine Taschengeld irgendwo auszugeben in Istanbul. Ja. Und das ist ja eine riesengroße Stadt. Und dann sind wir alle in verschiedene Richtungen gegangen, die Spieler, 2 Stunden Zeit, wie gesagt. Und wir sind dann von einem Geschäft, die haben ja viele Lederwarengeschäfte, ja, aber so viel Geld haben wir nicht dabei gehabt. Aber Tee haben wir reichlich getrunken, weil Tee ist ja... Ich mag ja eigentlich keinen Tee, aber egal. Und dann hat Jürgen Pahl irgendwann mal gesagt, jetzt setzen wir uns ins Auto.
Ja.
Taxi. Wir wussten ja, welchem Hotel da war. Der hat ja seine Adresse hinterlassen.
Um den Ami wieder zu treffen.
Um den Amerikaner, ja. Und da haben wir gesagt, naja gut, dann gehe ich halt mit. Vorher habe ich die große Klappe gehabt. Da konnte ich keinen Rückzieher mehr machen. Bin ich mit, wir sind ins Hotel rein. Er hat uns angeguckt, hat gesagt, welcome. Ja. Und dann war das erste Fenster offen und... Er hat sich angezogen oder fertig gemacht und dann sind wir in die amerikanische Botschaft.
Ab wann wurden Sie von der Mannschaft vermisst, dass Sie nicht mehr aufgetaucht sind?
Na, wir waren ja zu dritt. Es war ja der Burkhard Pingel noch dabei, auch einer von Halle, mein Zwillingsbruder. Und der war in der Nacht nicht dabei. Und der hat gesagt, nee, mach da nicht mit.
Ja, der hat den Rückzieher gemacht.
Der hat den Rückzieher gemacht. Und die haben natürlich, der Treffpunkt, dann waren sie alle da und wir waren nicht da und wo sind sie? Die haben dazu natürlich erstmal Panik gelaufen, haben bei der Polizei angerufen, das, Vermisstenmeldungen gemacht. Ja, bis es überhaupt nicht mehr ging und die mussten ja mit der Maschine, ich glaube, die ging nach Ungarn damals, mussten zum Flughafen.
Ja, und Sie waren nicht dabei.
Wir waren nicht dabei, wir waren in der amerikanischen oder mittlerweile deutschen Botschaft dann und die haben natürlich ihre Leute rausgeschickt und haben alles beobachtet.
Norbert Nacht war es bei uns. Wir sprechen über Ihre Flucht 1976 bei einem Fußball-Länderspiel der U21 in der Türkei in den Westen. Jetzt waren wir gerade eben stehen geblieben, dass Sie in der deutschen Botschaft dann gelandet waren. Wie ging das Ganze weiter? Sie waren ja, glaube ich, ein paar Tage in der Türkei.
Ja, die waren am Anfang ein bisschen überfordert. Wir mussten ja in der Türkei um politisches Asyl bitten, ja. Und für die war das was Neues, weil es das noch nicht gegeben hat. Und ich kann mich entsinnen, wir sind dann beim Geheimdienst gewesen, beim Türkischen. Und dann wurde mal so eine Art Verhör, war das, wo wir herkommen, warum, wieso, weshalb, von einem Typen. Der hat einen Schnurrbart gehabt, ja, und hat Zigaretten geraucht. Vor lauter Qualm habe ich sein Gesicht gar nicht mehr gesehen, ja. Und das ging dann hin und her und dann haben sie dann auch noch unsere Fotos verkauft. Wir sind mal spazieren gegangen am Boulevard, auf einmal Menschenauflauf, irgendwo so ein Anschlag war da und da waren unsere Bilder auf einmal drauf, ja. Und dann haben wir gesagt, naja, das kann ja heiter werden. Aber wir haben uns davon überhaupt nicht, vor allen Dingen konnten die uns ja gar nicht erkennen, weil ich war hellblond. In der Türkei?
Nee, fällt man
da,
schon
da
auf.
Da fällt man ja. Das haben wir aber links liegen lassen. Also so hat sich das 10 Tage dann hin und her gezogen. Natürlich hat das deutsche Konsulat, die haben jemanden abgestellt, hat sich um uns gekümmert. Wir waren essen, waren abends im Kino oder was weiß ich alles.
Wieso wurde denn eigentlich Wolf Biermann ausgerechnet für Sie zu einem Fluchthelfer?
Das war im Nachhinein, haben wir uns ja Gedanken gemacht, warum die Staatssicherheit dann nicht so zugeschlagen hat bei uns. Und das kann nur der einzige Grund gewesen sein, dass die ihr Hauptaugenmerk auf die Geschichte Wolf Biermann gelegt hatten.
Ja? Was damals aktuell war.
Was damals aktuell war. Ja. Und da hatten sie ganz andere Sorgen als die 2 19-Jährige, die es wahrscheinlich sowieso nicht schaffen. Ja, und alles drum und dran. Und da haben sie uns nicht so auf den Schirm gehabt.
Sie wussten ja gar nichts. Sie wussten ja nicht, wo sie landen. Also man ist ja nicht vom U21-Fußball-Länderspiel in der Türkei dann automatisch bei einem Frankfurter Club verpflichtet. Nein. Wie sind Sie denn dann da gelandet?
Wir sind ja dann automatisch, also nach dieser Zeit in der Türkei 10 Tage, haben die uns ja direkt auf dem Flughafen an die Gängwege gefahren. Jeder in einem Auto drin, das weiß ich noch. Gängwege hoch in die Maschine und dann haben die gesagt, Gott sei Dank sind die jetzt weg. Ja. Also, und diese Maschine ging nach München. Und da waren wir 3 Tage in München, Verfassungsschutz und alles, was dazugehört. Und in München hat nicht eine Zeile über uns drin gestanden, dass da 2 Sportler abgehauen sind, 2 Fußballer. Weil ich habe mich mit Detmar Kramer nochmal unterhalten danach. Der war zu der damaligen Zeit Trainer, der hat gesagt, wenn sie es gewusst hätten...
Hätten die sie geholt.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, und dann muss man nach 3 Tagen, muss man diesen normalen Weg gehen ins Notaufnahmelager Gießen. Da werden alle Leute aus der DDR erstmal untergebracht, die noch keinen Wohnsitz haben und so weiter, ja, Freigekaufte und so weiter. Es war ziemlich tragisch da, Gießen. Sieht heute noch so aus. Ich habe es neulich mal besucht. Und der Mischnick war ein FDP-Politiker. Der war auch im Verwaltungsrat bei Eintracht Frankfurt. Und der hat ja die Kontakte immer noch gehabt zum Osten. Und er hat das natürlich gewusst, dass jetzt 2 DDR-Junioren-Nationalspieler abgehauen sind und in Gießen sind. Und da hat er gesagt, hinfahren von Eintracht Frankfurt zum Probetraining holen. Zack. Und nach 3 4 Tagen waren die schon da. Und wir sind abgeholt worden, Probetraining, Vorvertrag gleich gemacht, alles drum und dran. Und dann waren wir nach 4 Tagen aus dem Notaufnahmelager draußen und waren in Frankfurt.
Ging es Ihnen denn wirklich nur ausschließlich um den Fußball, weil Sie gesagt haben, ja, Profifußball in der DDR ist nicht das, was wir haben können, wir wollen rüber in den Westen?
Es ging erstmal um Fußball. Das war, ist ja ganz klar, das war mein Leben. Ich bin ab 14 Jahre, wo ich auf der Sportschule war, in Halle an der Saale, habe ich professionell trainiert. Das war unser großes Ziel. Natürlich auch vielleicht, haben wir vielleicht auch ein bisschen ans Geld gedacht, ja. Dass man da ganz gut verdienen kann, dass man sich was aufbauen kann für die Zukunft. Das war sicherlich auch ein Grund. Vielleicht war im Hinterköpfchen auch ein Grund, endlich mal dahin zu reisen, wo man immer mal wollte, die Welt uns anzuschauen. Weil, wie gesagt, es ging uns ja im Osten gut eigentlich, aber wir waren eingesperrt.
Norbert Nachtwey bei uns in SWR1. Leute, wie viele Privilegien hatten Sie denn eigentlich als Fußballer im Osten? Was für ein Leben haben Sie da geführt? Das lässt sich ja mit einem Leben, was andere Menschen dort geführt haben, vermutlich gar nicht vergleichen.
Naja, das Privileg, was jeder kennt und wo jeder schmunzelt, ist, wir sind leichter zu Bananen gekommen. Ja. Nee, also naja gut, ich habe ja mit 17... habe ich dann erste Mannschaft gespielt und dann haben wir ja dann auch schon ein bisschen mehr Geld gekriegt. Es kam immer der Berliner. Ja. Ich habe Jugendnationalmannschaft gespielt, Juniorennationalmannschaft, U21 und da gab es dementsprechend immer Prämien, ja. Und auch als Spieler von der ersten Mannschaft. Also ich habe mit 17 genauso viel verdient, wie mein Vater der Bergmann war, ja, oder wie ein Arzt.
Wie ging Ihr Vater damit um?
Familie.
Fand es gut?
Familie, ja, natürlich, ja, klar. Ach, ja. Klar. Mein Vater hat es aber nicht so rausbrechen lassen. Das war mehr so der stille Genießer, der immer geschmunzelt hat und drüber, ja. Und die Mutter war halt diejenige, die das Kommando hatte zu Hause.
Die Familie zusammengehalten hat.
Und die Privilegien waren halt, natürlich, man konnte es gab so Läden exquisit im Osten, ja, die waren alle schon ein bisschen teurer und so weiter. Da konnte man sich, aber was wollte man mit dem Geld sonst machen?
Wie war das denn, gerade dann auch für Ihre Mutter, als der 19-jährige Sohn aus der Türkei nicht mehr nach Hause kam? Sie wussten, die ganze Familie wusste nichts davon, dass Sie in den Westen geflüchtet waren.
Ja, das war Schockzustand. Ja, ich habe es ja auch nicht, ich konnte es ihr ja auch nicht sagen. Ich meine, das war ja auch ein Zufall, dass wir, dass das geklappt hat oder dass wir abgehauen sind. Die hat es erfahren von der Nachbarin. Das kam im Radio, ich glaube Radio Luxemburg oder irgendwas, was es damals gegeben hat. Oder Deutschlandfunk, Deutschlandsender. Die haben es dann durchgesagt, dass da zwei Fußballer Nacht bei Paarl abgehauen sind. Und die Nachbarin hat es gehört und ist gleich zu meiner Mutter gelaufen, zu meiner Familie, hat es denen gesagt. Die standen natürlich unter Schock und ich weiß ja nicht, was denen durch den Kopf gegangen ist. Ich glaube nicht, dass sie gedacht haben, naja, dann wird die Stasi bald einen antanzen hier bei uns und dann...
Ja, aber so war es doch wahrscheinlich.
Es ist dann so peu à peu gekommen, aber es war jetzt nicht so schwerwiegend, wie ich es mir dann vorgestellt habe. Natürlich, mein Vater mit seiner Ruhe, den haben sie halt der ist nicht mehr in der Partei gewesen. Was eine Schande. Nicht mehr in der SED. Haben sie ein Parteibuch weggenommen. Hat er sich schwer geärgert. Nee, Spaß. Ja. Natürlich, meine Mutter, was passiert mit meinem Jungen, dass das Nesthäkchen war ich lange Zeit der Jüngste, ja, und hin und her. Natürlich, die Sorge war groß. Und ich habe dann versucht, so schnell wie möglich Kontakt aufzunehmen und zu sagen, beruhigt euch, alles in Ordnung. Wir warten mal ab, was die Zukunft bringt.
Was Ihnen anzumerken ist, Sie antworten auch jetzt mit viel Humor. Brauchten Sie diesen Humor damals in der Zeit, die ja auch irgendwie eine schwierige Zeit war, um da durchzukommen, um erstmal so einen Neuanfang zu starten? Wie war das?
Auf jeden Fall. Wenn man stehen bleibt und man macht sich Gedanken, man macht sich nur Gedanken über das, was zu Hause passiert, dann hält man das nicht aus. Man muss da einen gewissen Abstand kriegen. Wir haben ja auch was die Stasi-Überwachung anbetrifft. Wir hatten da eine Leck mich am Arsch-Gefühl, kann ich das mal sagen. Mhm. Die haben uns überhaupt nicht interessiert.
Ja, sie haben dann ihr Ding gemacht.
Da hätte ich auch nicht leben können. Da hätte ich auch nicht leben können und hätte mich auch nicht weiterentwickeln können. Ich habe es gemerkt bei Jörg Berger. Es war ein Trainer, der danach abgehauen ist, der uns in Halle auch trainiert hat. Der war dann auch Jugendnationaltrainer der DDR.
Der war dann bei Ihnen zu Hause später?
Der war bei mir dann zu Hause, hat mein Vierteljahr bei mir gewohnt. Der hat sich bei jedem Husten hinten dran, bei jedem lauten Schritt erschrocken. Und das hat ihn total fertig gemacht. Der war hypernervös und das haben wir weggelassen.
Ja. Ja, hier kommt Post rein von Matthias und der sagt, er war damals 12 Jahre alt, hat ihre Flucht verfolgt und sagt dann, ja, ich fand sie damals etwas naiv und egoistisch. Sie wollten natürlich ihre Freiheit auskosten, ohne nachzudenken, was mit ihrem Verhalten zukünftigen DDR-Flüchtlingen geschadet werden könnte. Und als wir dann 78 zum Heimaturlaub in die BRD waren, haben sich meine Eltern nicht getraut, mit dem PKW nach West-Berlin zu fahren. Wir sind von Hannover geflogen, weil wir nicht wussten, was die Stasi von meinem Vater wusste. Können Sie sowas heute aus der Perspektive nachvollziehen?
Naja, ich meine, ich habe das ja nicht ursprünglich geplant. Das war mehr oder weniger war das eine Aktion, die sich halt aus irgendwelchen Momenten entwickelt hat, ja. Und ich wollte überhaupt, wenn ich dran gedacht hätte, dass es irgendwelche schwierigen Situationen gibt, dass mein Vater oder meine Mutter ins Gefängnis hätte gehen müssen, hätte ich das niemals gemacht, ja. Ich hab's halt, das war kein Egoismus, sondern weil ich vorher die große Klappe hatte, komm ja, lass uns mal, ich bin dabei, wenn wir mal die Möglichkeit hätten, in der Bundesliga zu spielen, und dann wollte ich auch nicht kneifen, das war der Grund.
Norbert Nachtwey heute Vormittag bei uns in SWRs Leute. Wann haben Sie denn eigentlich Ihren alten Spitznamen Nachtfalter zuletzt gehört?
Ach, na jetzt durch die Biografie. Ja, weil viele das Buch gelesen haben und haben sich dann nochmal dran erinnert. Naja, ich meine, der Jula Lorand hätte ja auch schlecht sagen können, Palfalter.
Der hat
weil der Jürgen war ja auch mit dabei. Ja. Wenn wir ums Eck gekommen sind, im Hotel Klein, so hieß das früher in Bergen, Enkheim, da war der Chula auch runtergebracht, unser damaliger Trainer. Und jedes Mal, wenn wir eigentlich mal mal frei hatten und aus der Stadt kamen, hat er aus dem Fenster geguckt, Tschula, und hat gesagt, komm dir wieder von der Stadt, Nachtfalter. Und so ist Nachtfalter entstanden. Nacht ja. bei Nachtfalter.
Gab dann ja auch so ein paar Schlagzeilen, zum Beispiel rockte und zockte im Nachtclub-Milieu. Stimmten die?
Klar.
Wie viel haben Sie verzockt?
Ach so, verzockt? Nein, das nicht, nein. Ach, spät. Wir konnten ja, wo sollten wir spielen? Nein. Aber wir waren abends unterwegs.
Ja, also nach dem Spiel ging es dann direkt in die Frankfurter Clubszene. Wie lief das?
Na ja, gut, wir waren ja erstmal ein Jahr gesperrt.
Ja.
Und wir mussten ja erstmal auch die Sprache verstehen. Ja. Wir konnten ja nur Sächsisch.
Und dann das Hessisch?
Dann das Hessisch dazu. Ja, wir waren 19 Jahre alt. Wir haben uns natürlich umgeguckt. Nachtleben war bekannt in Frankfurt. Schöne Diskotheken, alles, was dazugehört.
Ja. Wenn Sie gerade, Sie haben so ein Grinsen im Gesicht, da kommen Ihnen, glaube ich, ein paar Erinnerungen. Da packen Sie mal ein bisschen was
nein,
aus.
Nein, also wir waren auch oft Bowling spielen.
Ja, ganz ja, klar. Ja. Nimmt Ihnen keiner.
Nein, das war der Anfang. Sachsenhausen, die haben eine große Bowlingbahn gehabt, ja, am Henninger Turm. Und das war der Anfang. Dann sind wir nach Sachsenhausen, so schön kleine Kneipen waren da, ja, so in den Gassen. Und dann sind wir weitergezogen nach Frankfurt und da gab es reichlich.
Würden Sie sich denn jetzt heute so im Rückblick so als Draufgänger oder als was würden Sie sich bezeichnen?
Als Draufgänger? Ach Gott, das ist immer so schwierig. Ich war, natürlich waren wir neugierig, aber wenn wir in der Stadt waren, wir haben ja versucht, nicht aufzufallen. Also ich war sowieso derjenige, der immer erstmal geguckt hat, ruhig geblieben ist, beobachtet hat, komischerweise, vielleicht war das noch ein Andenken von der DDR damals. Ja. Die waren ja alle so ruhig und nachdenklich und haben beobachtet. Und ich war nie so nach vorne preschend. Ja. Bin aber gerne um die Häuser gezogen, das muss ich natürlich, weil die Neugierde war da. Und
Sie wollen aber jetzt nicht sagen, dass die Mädels alle zu Ihnen gekommen sind. Sie sind dann schon auch zu den Mädels, oder?
Ach na ja, Mädels. Hört sich so viel an, ja. Nö, also da waren wir ja, haben wir immer mal gerne uns unterhalten.
Unterhalten?
Unterhalten, ja.
Und Ihre Frau hat dann an ihrem 40. Geburtstag gesagt, so Norbert, jetzt reicht's, das war's.
Ja, das war ein Schock, obwohl ich mir gedacht habe, ich habe doch gar nichts gemacht. Naja, nein, das wird jetzt untertrieben. Nee, sie hatte recht. Ich war halt so, und das hat sie mir auch gesagt, ich werde mich in der Hinsicht nicht ändern. Und okay, dann muss ich damit leben.
Wie ging es Ihnen da, als Ihre Frau sagte so?
Da muss ich sagen, wirklich mies. Ich musste, weil man, das ist immer, ist das normal, wenn eine Frau ihrem Mann den Laufpass gibt, dass das für den Mann noch extrem schlimm ist, als wenn man es andersrum macht?
Naja, wenn der Mann so unterwegs war wie Sie, dann ist das vielleicht auch in Ordnung.
Nein, ich habe ja dann, ich habe immer mein Nest wieder gefunden, ja. Aber das hat meiner Frau gelangt. Die hat gesagt, du bist immer unterwegs, du kommst zwar gern nach Hause, wenn du dann erschöpft und kaputt und müde bist, kommst du nach Hause. Und das machen wir jetzt nicht mehr.
Wo sind Sie dann gelandet?
Dann bin ich ganz woanders hingezogen, genau in den Taunus nach Kronberg war das am Anfang. Schon ganz bekannt eigentlich. Kronberg für 1-2 Jahre.
Mit Ihrer Tochter
mit
Dana?
Mit meiner großen Tochter, ja, Dana war dabei. Und dann sind wir dann so ein bisschen tiefer, Schwalbach. Und ja, da sind wir gelandet.
Wir wollten darüber sprechen, dass Sie dann irgendwann vollkommen überrascht waren, dass Sie selbst wieder glücklich und zufrieden sein konnten. Weil in der dunkelsten Phase hatten Sie nicht daran geglaubt, überhaupt noch mal ein unbeschwertes Leben zu führen. Was war denn so die dunkelste Phase?
Die dunkelste Phase war, nachdem ich ja aufgehört habe, in Mannheim zu spielen und ins Trainergeschäft eingestiegen bin, da habe ich ja bei 2-3 Herrenmannschaften, das war damals Hessenliga, mal versucht, Fuß zu fassen. Ging nicht, war überhaupt nicht meine Geschichte. Und dann hatte ich ein paar Jahre wirklich stille Zeit, habe sogar angefangen, mal mir einen Schuhladen in Kaiserslautern da aufzubauen oder irgendwas.
Ist Sie ja kamen nicht eigentlich gar nicht aus dem Geschäft?
Nee, eigentlich nicht, aber es war so eine Geschichte von einem Bekannten, ja, der in dieser Richtung gearbeitet hat. Aber es war nicht mein Ding. Ja, und dann sind ein paar Jahre weggeflogen. Natürlich habe ich weitergelebt und auch irgendwo Spaß gehabt, ja, aber es war eine vergeudete Zeit, bis dann irgendwann mal meine Frau, meine jetzige Frau, Ilka, mit Ronny Borchers, das war der Lebleiter nicht mehr, ist verstorben, den hat sie kontaktiert und hat gesagt, Ronny, wir müssen hier mit dem Nobby was machen, wir müssen den mit dem Fußball unterbringen, frag doch mal einen Charlie. Und der Charlie hat dann die Fußballschule aufgemacht gehabt, die ist 2, 3 Jahre, 4 Jahre gelaufen. Und der Ronny hat den Kontakt zum Charlie hergestellt und der Charlie hat gesagt, sofort.
Das heißt, Ihre Frau hat das so ein bisschen hinter Ihrem Rücken gemacht, dass Sie es gar nicht mitbekommen haben. Hm. Hätten Sie es selber nicht gemacht?
Vielleicht war ich zu stolz irgendwo, weil ich jetzt selbst auch eine Fußballschule vor Charlie hatte. Und mich, ja, aber das ist dann alles irgendwo bergunter gegangen. Das war mein Glück, dass der Charlie gesagt hat, hat mich angerufen, Norbert, komm sofort, zack.
Und das hat Ihnen dann ja richtig Spaß gemacht dann auch.
Hat mir Spaß gemacht, Kinder sind, macht immer Spaß, weil man immer wieder neue Erfahrungen sammelt. Ich habe immer Probleme jetzt, obwohl ich eine Walking-Football-Abteilung mitleite in Frankfurt.
Das müssen wir mal kurz erklären, was das ist, eine Walking-Football-Abteilung.
Das ist Fußball im Gehen. Das ist für ältere Leute, die sich noch bewegen können. Das sind alles Mitglieder von Eintracht Frankfurt und das wird vom Verein gefördert. Wir haben eine Trainerin und ich helfe da aus.
Ja.
Und wir treffen uns immer Montag, Mittwoch von 7:30 abends bis 9:00.
Das heißt, heute Abend
geht das Training. Geht das heute Abend, ja, nachher, wenn ich nach Frankfurt komme. Geht's wieder zur Sache. Fußball im Gehen, also man darf nicht rennen. Das wird 6 gegen 6 gespielt. Der Ball muss flach bleiben, ohne Foul und ohne Torwart. Aber es ist verschieden. Das kommt von England und ist der totale Run im Moment. Die machen Turniere, die fahren nach Schottland, die fahren nach in Schweden waren sie, in England, Holland war ich schon mit dabei, Almelo, ein Turnier mit 40 Männermannschaften. Man kann sich's nicht vorstellen. Man soll sich mal drin informieren.
Das heißt,
Walking Football.
Walking Football ist das Gegenprogramm gegen die Nations League heute Abend, dann gegen die Niederlande. Da ist Norbert Nachtwey nicht mit dabei.
Ja, aber der Walking Football ist aber ein bisschen schneller gespielt.
Wir wollten drauf eingehen, was die SWR1-Hörerinnen und Hörer gerade schreiben. Die schreiben nämlich ganz viel und fragen nach aus Freiburg, schreibt uns Oliver per Mail ins Studio und sagt, Mensch, wie war das mit den Privilegien als Profifußballer in der DDR damals? Hatte er bzw. seine Familie, Eltern wenigstens einen eigenen Telefonanschluss oder bekam das neue Auto dann nach kürzerer Wartezeit? Wie war das?
Naja gut, ich war ja ein Jugendlicher. Ich war ja
Sie sind mit 19
mit
schon
19
in den
geflüchtet.
Westen.
Ich kannte aber die Probleme, jetzt sprechen wir mal das Auto an. Natürlich haben wir Normalsterbliche bis zu 10, 12 Jahre gewartet. Also der Vater hat, wenn er sich ein Auto angemeldet hat, gleich wieder angemeldet für seinen Enkel und so weiter.
Ja.
Das hat es dann bei bekannten Sportlern, die haben nicht lange gewartet. Aber ich habe ja kein Auto gehabt, also von daher.
Telefon bei Ihren Eltern?
Telefon gab es bei uns. Ich habe ja dann versucht, immer vom Westen gleich Kontakt aufzunehmen. 3 Telefone. Eine beim Bürgermeister, eine an der Pumpstation und einer beim Metzger.
Hat Ihnen Ihre Mutter das eigentlich übel genommen, dass Sie sich so aus dem Staub gemacht haben? So kann man das aus Ihrer Perspektive ja vielleicht sehen.
Nee, dazu hat sie die Familie zu sehr geliebt. Natürlich war sie geschockt. Beunruhigt, was wird aus dem Jungen ohne unsere Hilfe? Ja? Kommt er zu irgendwas? Und alles, das war ja ihre größte Sorge. Und das hat sich ja dann nicht bewahrheitet.
Ja. Dann kommt eine Frage aus Konstanz von Wolfgang Daub. Er schreibt, nicht wenige prominente Überläufer wurden von der Stasi zurückgeholt oder liquidiert. Gab es denn solche Versuche bei Norbert Nachtwey nicht? Was sagt die Stasi-Akte dazu? In die Stasi-Akte, muss man dazu sagen, haben Sie jetzt erst im Zuge der Buchveröffentlichung reingeblickt.
Ja, es war jetzt nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Natürlich haben die uns beschattet. Die ersten Jahre, es ging bis zur Zeit nach München, da ist dann abgebrochen, die hatten mich dann auch irgendwann mal als DDR-Bürger quasi entlassen, die haben mich gestrichen, ich war kein DDR-Bürger mehr, stand in den Stasi-Akten, aber das wusste ich ja nicht. Und die haben, ich habe dann ein paar Sachen gelesen, die waren wirklich tatsächlich auch in der Wohnung drin, haben Fotos hinterlassen, obwohl ich ein Schäferhund war. Also das, da muss ich jetzt, aber ich weiß es nicht, aus meinem Bekanntenkreis oder aus dem von meiner Frau, es kann ja nur so gewesen sein. Schlafzimmer fotografiert, Flur mit dem Hund.
Sie haben niemanden im Verdacht?
Nein, habe ich nicht. Da müsste ich jetzt nochmal zurückblättern, wer das sei, aber das ist schwierig. Was mir ein bisschen, wo ich ein bisschen die Haare aufgestellt habe, war, da war auch was drin, wo geschrieben wurde, der Paketfahrer ist schon mal die Strecke abgefahren, ja, um das Paket dann heil nach Hause zu bringen.
Bedeutet?
Ja, die sind schon mal die Strecke abgefahren. Das heißt, wenn sie mich kidnappen oder irgendwie schnappen, wie sie dann so schnell wie möglich wieder hier rüberkommen. Ja?
Also solche Überlegungen gab es dann tatsächlich.
Weil das haben sie gemacht, ja.
Es gab ja auch Spieler wie Lutz Eigendorf, der sich auch immer wieder geäußert hatte öffentlich und 83 verstarb. Und Sie sagen, das war ein Stasi-Mord.
Das hat ja allen anscheinend nach, hat es ja auch so ausgesehen, zu 99%. Der Lutz war vorher noch kurz bei mir. Wir haben den ja auch besucht, als er abgehauen ist. Ich muss eins dazu sagen, alle Spieler, die nach uns gekommen sind, ja, natürlich haben die sich an uns gewendet und haben gefragt, wie geht's weiter, was können wir jetzt am besten machen, was habt ihr damals gemacht? Und denen haben wir auch versucht zu helfen. Aber wir haben mit keinem Einzelnen was zu tun, mit keinem einzelnen Fall. Wir waren keine Fluchthelfer, das haben wir nicht gemacht.
Wie ist denn Lutz Eigendorf verstorben?
Lutz Eigendorf war dann bei mir und dann habe ich auch zum Lutz gesagt, Lutz, mach doch nicht den Fehler. Erstmal hat das schon von Haus aus, ich hätte es nicht gemacht. Er war allein. Wir waren zu zweit, wir konnten uns helfen. Dann hat er eine Frau und Kind drüben gelassen und hat gedacht, dass das so schnell wie möglich wieder eine Zusammenführung gibt. Das haben die nie gemacht. Dann war er beim Stasi-Verein Dynamo Berlin, bei Mielke. Er hat sich verkauft an die Presse, hat alles ausgeplaudert. Das war zu viel.
Wie ist er
Und dann
verstanden?
Ist er natürlich, da war in der Kurve in Braunschweig oben ein Baum, in der Kurve, und da ist er dagegen gefahren.
Und Sie glauben, das Auto war mal.
Haben alle gesagt, Kontaktgift, was weiß ich, was ist da, oder geblendet oder irgend sowas. Also diese Wahrscheinlichkeit, dass er da dagegen fährt, war eigentlich sehr gering.
Im Fußball, da gibt es viel Geld zu verdienen, es gibt auch viel zu verlieren. Womit haben Sie denn viel verloren?
Also ich muss dazu sagen, ich hab ja zugegeben, dass ich nie mit Geld umgehen konnte. Das war halt ein Privileg, was ich mir zu Herzen genommen habe.
Das war bei Ihnen irgendwie immer da, glaube ich, erstmal, ne?
Ja, Geld hat man immer. Na klar, das, die Bauernmodelle, da werde ich immer mit in Verbindung gebracht. Aber
was war das?
Nur, das waren halt so Steuermodelle, wo man Steuern sparen konnte. Ja? Investieren, wenn man ein bisschen mehr Geld verdient hat, in Bauernmodelle investieren, um Steuerersparnis zum Schluss rauszubekommen.
Das heißt in Immobilien?
Immobilien. Ja, Wohnungen kaufen, total überteuert kaufen, ja, und dann über Jahre hinweg kommt das dann nach 10 oder 12 Jahren, hat sich das dann ausgezahlt. Und das hat ja angefangen mit Jürgen Grabowski bei uns in Frankfurt, und der war sehr so seriös. Wenn er das gewusst hätte, dass das ein Ausmaß so nimmt, hätte er das nie gemacht. Und da sind wir alle mitgefahren, fast die ganze Bundesliga.
Das heißt, Sie
Nicht
sind
nur
drauf reingefallen?
Wir sind drauf reingefallen, ja. Ein paar Häuser geholt und so weiter, dann noch ein eigenes Haus gehabt, also total schlecht auch beraten worden von damaligen guten Bekannten. Der war dann auch sogar noch Präsident oder Vizepräsident bei Eintracht Frankfurt, das war der Zenker, hieß der ja. Ja, und dann die ganze Bundesliga und aber auch dann private Leute, die mehr Geld verdient hatten, Ärzte und so weiter, sind da alle drauf reingefallen. Das war die Seuche. Mich haben sie halt hervorgerufen, weil ich bei Bayern München war. Das hat keinen interessiert, wenn einer bei Bochum gespielt hat, der Bauernmodelle hatte oder sowas. Ja.
Was hat das denn für Sie dann finanziell bedeutet? Das heißt, Sie saßen am Ende mit den Miesen da und mussten da irgendwie rauskommen?
Ja, ich bin ja nach München, habe das den Uli offenbart und der hat sich gleich drum gekümmert, Uli Hoeneß. Und da haben wir einen Vergleich gemacht. Mussten halt viele, naja gut, Banken braucht man nicht zu verklagen, die haben eher Geld gemacht. Und dann habe ich dann wieder bei Null angefangen. Mir ging es nicht schlecht. Ich habe trotzdem immer was verdient.
Bei Uli Hoeneß denkt man natürlich auch gleich an Spielsucht, Steueraffäre und so weiter. Inwiefern haben Sie das mitbekommen? zuvor dann auch?
Nein, aus der Distanz war das ja mit dem Uli dann. Uli werde ich immer dankbar sein, weil der hat so viel für mich gemacht und Bayern München sowieso. Und klar, dass ich weiß, dass wir früher, dass er immer an der Börse war. Und dass das dann so ausgegangen ist, er hat seine Strafe abgesessen, hat auch richtig gemacht, hat dafür gebüßt und damit reicht's.
Wir wollten über noch ein Kapitel sprechen, nämlich über das Kapitel in Frankreich. So jetzt im Rückblick, wie blicken Sie auf diese Zeit? Sie waren beim AC Cannes.
AS Cannes. Nee, das war ja, ich habe ja zum Uli, ich hatte ja noch ein Jahr Vertrag bei Bayern und da habe ich aber gemerkt, ich habe zum Uli gesagt, Uli, hör zu, ich habe noch ein Jahr Vertrag, aber ich habe vorher Libero gespielt, richtig erfolgreich. Franz wollte mich Nationalmannschaft holen und alles drum. Und dann kam mein Freund Auge wieder zurück und da hat er Libero gespielt, ich stimme da rechts. Und ich habe gemerkt, dass die Presse mich eigentlich immer unter Wert dann beurteilt. Spiele ich gut, haben sie mich normal bewertet, habe ich normal gespielt, war ich für die schlechter und so weiter. Und das habe ich gemerkt und habe ich zu Uli gesagt, Uli, ich wollen wir nicht Tschüss sagen. Wenn du einen Verein für mich hast, dann probieren wir es doch mal. Und dann kam Cannes mit Johnny Ekström und da bin ich mit aufs Boot gesprungen und habe da einen Dreijahresvertrag gehabt.
Sie sind schon so ein Mensch, der wirklich auch schnell Entscheidungen trifft.
Muss ich. Nicht lange nachdenken. Das hat oft auch manchmal sich nicht gelohnt. Ja. Und dann doch wieder, ja, aber dann macht man es nicht. Dann bin ich derjenige, der... Ich mag nicht so zweifeln,
hadern.
Das ist nicht mein Ding.
Frankreich, war dann eine gute Entscheidung?
Ach, herrlich. Das war herrlich. Ja, Kinder vor allen Dingen. Meine Blutwerte waren total von heute auf morgen, sagen wir mal innerhalb von 4 Wochen, waren die sensationell gut. Maritimes Klima, gutes Geld verdient, sorgenfrei. Das war der Zeitpunkt, wo die Mauer gefallen ist. Ich habe meine ganze Familie sofort rübergeholt und alles, dass die auch mal von Sachsen an die Côte d'Azur kommen. Ist ja nur ein kleiner Unterschied, aber
nur marginal.
Ja, ja. Und ja, war schön, war eine schöne Erfahrung.
Ihre Familie ist jetzt wo überall verstreut? Sie haben ja einige Geschwister.
Ja, ich habe 4 Geschwister. Einer ist bei mir sogar in der Nähe von Frankfurt und die anderen sind in ihrer Heimat treu geblieben. Sangerhausen, Eisleben, Gerbstedt, das ist alles so innerhalb von 20 Kilometern und Polleben mittendrin. Und letztes Jahr die Zeit springt immer so. Vor 2 Jahren habe ich da ein Tratti-Spiel gemacht. Das war Jubiläum von Traktor Polleben. Ja, mit Fabrizio Haier von Mainz, mit dem habe ich in Mannheim zusammengespielt. Der hat eine Mannschaft zusammengestellt. Und da haben wir da gefeiert und das war ein Volksfest. Also ich fahre wirklich immer sehr gern nach Polleben zurück.
Ja, und wir könnten jetzt da auch noch tiefer einsteigen ins Gespräch. Sie hätten noch viel zu erzählen. Leider ist unsere Zeit heute Vormittag rum. Ich sage herzlichen Dank. Sie müssen heute Abend wieder Fußball spielen.
Ja, ich habe Training, Walking Football.
Dafür alles Gute und danke für den Besuch in SWR 1, Leute.
Danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.